ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Hauptsache anders? Die Wahl der Jungwähler.
Bei dieser Wahl, der Europawahl, durften ja zum ersten Mal auch 16- und 17-Jährige mitwählen. Sie haben die Gruppe der jungen Wahlberechtigten verstärkt und ganz grundsätzlich kann über deren Parteivorlieben diesmal gesagt werden, Volt, AfD und Tierschutzpartei sind bei Ihnen in und die Grünen sind out. Denn ganz offensichtlich haben junge Menschen im Alter unter 25 Jahren diesmal ganz anders abgestimmt als noch bei der vorigen Europawahl. Die Grünen hatten damals 34%, jetzt nur noch 11. Die AfD hingegen lag damals bei 5%, diesmal bei 16%. Was hat sich verändert? Darüber habe ich gesprochen mit Professor Thorsten Faas. Er ist Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Freien Universität Berlin und er hat eine Jugendstudie zur Europawahl betreut, über die wir hier in HR Info auch schon mal mit ihm gesprochen haben. Ich habe ihn gefragt, haben Sie aufgrund Ihrer Studie ein solches Ergebnis erwartet?
Ja, in dieser Deutlichkeit sicherlich nicht. Was wir allerdings gesehen haben, ist in der Tat eine thematische Verschiebung. Während 2019 damals die Wahl gerade auch bei jungen Menschen sehr, sehr stark unter dem Eindruck von Klimawandel, Klimaumgang damit stand, haben wir diesmal ein viel breiteres Themenportfolio gesehen. Vor allem auch das Thema Migration bei einigen jungen Menschen zumindest weit oben auf der politischen Agenda. Und wir wissen einfach, wenn solche Themen im Vordergrund stehen, dann nützt es eher den Parteien, die dort für kompetent gehalten werden. Das ist bei manchen auch die AfD und so erklärt sich dann diese Verschiebung, die wir sehr, sehr deutlich am vergangenen Sonntag gesehen haben.
Und wenn der Klimaschutz eines der Kernthemen der Grünen dann offensichtlich ja nicht mehr wichtiger ist als andere Themen, dann ist das eine hinreichende Erklärung dafür, dass die Grünen so viel verloren haben, gerade auch in der jüngeren Generation?
Ja, es ist zumindest eine Teilerklärung. Dazu kommt sicherlich, dass 2019 die Grünen damals noch in der Opposition waren, sie in der Zwischenzeit natürlich auch gelernt haben und auch junge Wählerinnen und Wähler das festgestellt und beobachten konnten, dass die Umsetzung der hehren Ziele des Kampfs gegen den Klimawandel eben viel schwieriger ist, als man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und man muss auch sehen, innerhalb dieser Gruppe junger Menschen, wir tun ja manchmal so, als sei das eine sehr geschlossene, homogene Gruppe, aber auch da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Perspektiven. Wenn Sie an sowas denken wie das inzwischen berühmt-berüchtigte Gebäudeenergiegesetz, auch das kann natürlich bei jungen Menschen durchaus Ängste auslösen, wenn das nicht unbedingt etwas ist, was man sich leicht leisten kann. Also auch das muss man sehen. Die Polarisierung, die wir sehen rund um das Thema Klimawandel, auch die berührt natürlich die junge Gruppe.
Sie haben eben gesagt, in einigen Feldern wird die AfD als kompetent wahrgenommen von mehr jüngeren Wählern, als das bisher der Fall ist. Ist das denn der Hauptgrund dafür, dass die AfD gerade diesmal bei der jüngeren Generation punkten konnte?
Ich glaube in der Tat, dass wir sehen können, dass auch eine inhaltliche Position der AfD inzwischen dazu beiträgt, dass die Partei gewählt wird. Wir sprachen über Klimawandel, aber man kann natürlich auch an die Situation in der Ukraine denken, den Krieg Russland gegen Ukraine. Da vertreten eben insbesondere AfD und ein Stück weit auch das neue Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW, andere Positionen, als das andere Parteien, insbesondere auch die Grünen, tun. Und insofern, wenn Menschen und eben auch junge Menschen dort eine bestimmte inhaltliche Übereinstimmung suchen, dann finden sie die eben potenziell auch auf Seiten der AfD, nicht mehr unbedingt bei den Grünen. Und insofern kann man sicherlich sagen, AfD, ja, da ist immer noch eine Menge Protest, Unzufriedenheit mit der Bundesregierung dabei. Aber es sind inzwischen auch inhaltliche Positionen, die sich an anderer Stelle im Parteiensystem nicht finden.
Nun hat Ihre Jugendstudie ergeben, so haben Sie es uns damals gesagt, dass die jungen Menschen, die Sie befragt haben, von der Demokratie als Staatsform überzeugt sind. Und diese Menschen aus eben dieser Altersgruppe wählen nun in großer Anzahl eine Partei, ich spreche von der AfD, die vom Verfassungsschutz und gerade erst von Gerichten als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingeordnet wurde. Wie passt das zusammen?
Ja, das klingt zunächst mal widersprüchlich, aber wir müssen an der Stelle einfach im Kopf behalten, das ist keine homogene Gruppe. Und wenn wir jetzt sehr stark über das Wahlverhalten junger Menschen sprechen und auch feststellen, dass eben 16-17% dieser jungen Menschen auch die AfD gewählt haben, dann heißt es natürlich immer noch, dass über 80% dies auch nicht getan haben. Und insofern passt beides schon zueinander. Wir sehen weiterhin eine große Unterstützung für die Demokratie, für die Ideen der Demokratie. Aber wir sehen eben auch, dass es einen kleinen Teil gibt, der, Sie haben es angesprochen, eine Partei unterstützt, die offen rechtsextremistisch gilt. Insofern, die Gruppe differenziert sich auch an der Stelle durchaus aus. Aber insgesamt, finde ich, muss man aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, das ist eine insgesamt rechte Generation, die dort heranwächst. Das wäre sicherlich falsch.
Was wohl auffällt, ist, dass das Wahlverhalten junger Menschen besonders stark vom Gesamtergebnis abweicht, wenn man auf die ganz kleinen Parteien schaut, die davon profitieren, dass es bei der Europawahl keine 5%-Hürde gibt. Insgesamt 28% der Stimmen von Jungwählerinnen und Wählern sind an solche sogenannten Splitterparteien gegangen. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?
Ja, auch da muss man, glaube ich, genau hinschauen. Es ist jetzt nicht so, dass es völlig zufällig auf diese Gruppen verteilt wird. Es gibt immer noch viele, viele der angetretenen Parteien über 30, die auch weiterhin kaum Stimmen erhalten. Aber wir sehen eben, dass bestimmte neue Gruppen, Sie haben Volt schon erwähnt, die Partei ist immer so ein Beispiel, bestimmten Parteien gelingt es eben doch gerade in dieser jungen Gruppe größeren Zuspruch zu erfahren. Junge Menschen sind natürlich nicht so festgelegt, haben nicht diese langfristig entwickelten Bindungen an Parteien, die wir vielleicht bei älteren Menschen sehen. Klassische Bindungen an Volksparteien, das gibt es so nicht mehr, sondern wir sehen da eine größere Offenheit. Ich würde das zunächst mal gar nicht unbedingt als schlecht einstufen, sondern so ein wenig frisches Blut, neue Impulse, genau das ist ja eben auch mit jungen Generationen häufig verbunden. Und gerade in einer Situation, wo es keine Sperrklausel gibt, haben wir das, glaube ich, am vergangenen Sonntag sehr, sehr deutlich auch sehen können.
Würde man nur die Stimmen der Jugendlichen und der jungen Erwachsenen zählen, dann hätte auch bei ihnen die Union gewonnen, aber nur sehr knapp mit rund 17% bei dieser Europawahl. Direkt dahinter mit 16 Prozentpunkten liegt die AfD. Und relativ erfolgreich bei den jungen Wählerinnen und Wählern in Deutschland waren auch die vielen Kleinstparteien, zum Beispiel Volt. Wie sieht das aus in anderen EU-Staaten? Wir haben nachgefragt in unseren Studios in Warschau, Wien und Paris.
In Frankreich gibt es für die Europawahl kaum Erhebungen, die das Ergebnis nach Alterstranchen aufschlüsseln. Eine Umfrage wird aber in mehreren französischen Medien zitiert. Sie stammt vom Meinungsforschungsinstitut Elabe. Laut dieser Analyse haben knapp ein Drittel der 18- bis 24-Jährigen in Frankreich für die Liste des extrem rechten Rassemblement National gestimmt, angeführt von RN-Chef Jordan Bardella. Das Präsidentenlager dagegen konnte laut der Elabe-Umfrage gerade mal 5% der Stimmen in dieser Alterstranche holen. Jordan Bardella ist 28 Jahre alt und sowas wie der Social-Media-Star der extremen Rechten in Frankreich. Im Wahlkampf hatte Bardella auf zwei Dinge gesetzt: Kontakt zu den Menschen und die Selbstinszenierung in den sozialen Medien. Selfies auf dem Marktplatz, Anpacken auf einem Fischerboot in der Bretagne, seine Vorbereitungen auf Fernsehauftritte. All das hat Bardella fast live auf seinen Social-Media-Konten veröffentlicht. Auf Instagram folgen ihm gut 600.000 Menschen. Sein TikTok-Account hat sogar rund 1,5 Millionen Follower. Der RN-Chef versteht es perfekt, diese Kanäle zu nutzen, auf denen vor allem junge Menschen unterwegs sind. Eine Erklärung für seinen Erfolg bei den Wählerinnen und Wählern unter 25. Aber auch die extreme Linke LFI hat bei jungen Wählerinnen und Wählern überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Laut Elabe hat die Liste um LFI-Spitzenkandidatin Manon Aubry bei den 18- bis 24-Jährigen 20% der Stimmen geholt, rund doppelt so viel wie unter allen Wahlberechtigten, die gewählt haben. Gleichzeitig lag der Anteil der Nichtwählenden zwischen 18 und 24 bei knapp 53% und damit höher als im Durchschnitt der Wahlberechtigten. Aus Paris, Caroline Düller.
Die Jungwähler zwischen 16 und 29 haben beim gewaltigen Rechtsruck in Österreich nicht mitgemacht. Bei ihnen holte die rechtspopulistische FPÖ nur 19%, also 7 Prozentpunkte weniger als im Gesamtschnitt aller Altersgruppen. Die FPÖ hat in Österreich die Europawahl gewonnen, bei den Jungwählern liegt sie nur auf Platz 3. Platz 1 und 2 teilen sich hier mit 20% die konservative ÖVP und die sozialdemokratische SPÖ, aber mit deutlich schlechteren Ergebnissen als im Gesamtschnitt. Die ÖVP liegt bei den Jungwählern 5 Prozentpunkte unterm Schnitt, die Sozialdemokraten 3 Prozentpunkte. Wo die großen Parteien eher schwach sind, haben die kleineren die Nase vorne. Die linksliberalen Neos und die kommunistische KPÖ sind bei den Jungwählern absolut im Trend. Beide haben 7 Prozentpunkte mehr als im Durchschnitt aller Altersgruppen. Die Neos kommen bei den Jungwählern auf 17% und die Kommunisten auf 10% und die Grünen auf 12%. Das ist aber nur 1 Prozentpunkt mehr als im Gesamtschnitt. Insgesamt lässt sich also sagen, Österreicherinnen und Österreicher unter 29 stehen deutlich weiter links als Ältere, mit einem Fokus auf die linken Oppositionsparteien. Die Grünen, die in Österreich mit der konservativen ÖVP regieren und dabei viele Kompromisse eingehen mussten, haben viele junge Wähler in Österreich enttäuscht und sind da deshalb nicht ganz so populär wie in anderen Ländern. Aus Wien, Oliver Schosch.
In Polen ist die rechtsradikale Konföderation am besten bei Wählern unter 30 angekommen. Laut Nachwahlbefragung hat etwa jeder dritte Wähler sie gewählt, deutlich mehr als in der Gesamtbevölkerung und auch deutlich mehr als bei der Parlamentswahl im Herbst. Danach folgten die liberale Bürgerkoalition mit 26% und die nationalkonservative PiS mit 16%. Viele junge Menschen sind einfach von der Arbeit der Regierung, einem Bündnis aus der Bürgerkoalition, dem christlich-demokratischen Dritten Weg und der linken enttäuscht. Waren die Jungen im Herbst noch massenhaft zur Wahl gegangen, um der PiS-Regierung ein Ende zu setzen, sind viele jetzt von der schleppenden Umsetzung der versprochenen Reformen enttäuscht. So wurde zum Beispiel das Abtreibungsrecht noch nicht liberalisiert. Folglich war die Wahlbeteiligung mit 27% bei jungen Wählern sehr niedrig. Und diejenigen, die abstimmten, wählten eben häufig die Konföderation. Sie präsentiert sich modern auf TikTok und bietet zum Beispiel ein Gegengewicht zu neuen Männlichkeitsbildern. Auch die Unterstützung für die Ukraine will die Konföderation zurückfahren. Ihr Programm sieht unter anderem auch mehr wirtschaftliche Freiheiten, eine Abschaffung der Einkommenssteuer, liberale Waffengesetze und eine weniger enge Anbindung an die EU vor. Susi Makarewitsch aus Warschau.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Hauptsache anders. Die Wahl der Jungwähler.
Omid Nuripur ist Co-Vorsitzender der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Gerade ihre Partei hat sich dafür stark gemacht, dass bei der Europawahl zum ersten Mal auch 16- und 17-Jährige mitwählen dürfen. Bereuen Sie das jetzt?
Nein, überhaupt nicht. Das haben wir ja nicht gemacht, weil wir fanden, dass die Leute uns alle wählen sollen.
Aber es wäre doch schön gewesen für Sie, ne?
Ja klar, aber und deshalb machen wir ja Wahlkampf. Aber man geht ja nicht an das Wahlrecht ran und schaut, wie man sich zusammenschnitzt, damit es einzelnen Parteien hilft, sondern damit es dem Land gut tut. Und wir sind der tiefen Überzeugung, dass 16-Jährige sehr wohl und sehr mündig zur Meinungsbildung im politischen Raum imstande sind und ein Anrecht darauf haben, ihre eigenen Interessen zu formulieren. Deshalb war es richtig.
Wie erklären Sie es sich denn, dass Ihre Partei Die Grünen bei diesen jungen, mündigen Wählerinnen und Wählern verglichen mit der vorigen Europawahl derart verloren haben?
Wir sind noch in der Untersuchung quasi der Ursachen. Es gibt eine relativ große Datenmenge, die wir jetzt versuchen zu erheben und uns anzuschauen. Deshalb kann ich kein abschließendes Bild dort abgeben. Aber es ist offensichtlich, dass wir es mit einer Generation zu tun haben, die sehr gelitten hat die letzten Jahre über die Pandemie und über die Inflation und vieles andere mehr. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft uns nicht ausreichend damit beschäftigt haben. Ich will wirklich ein Beispiel sagen. Es gibt eine riesige Fülle an Content in den sozialen Medien zum Thema Dönerpreisbremse. Da gibt es Lieder, da wird dazu getanzt, da gibt es alles Mögliche dazu. Seit Monaten trendet das und wird eher belächelt. Aber der Kern dahinter ist ja bitter ernst. Stellen Sie sich mal jemanden vor, der ist heute 18, 19, war am Anfang der Pandemie 14, wollte durchstarten mit sozialen Kontakten, rausgehen, auf der Straße abhängen, kam in Lockdown. Dann ist die Pandemie irgendwann mal zu Ende gegangen, bei all den Lücken, die wir sehen, auch und Schwierigkeiten im Bildungssystem. Jetzt ist ein Berufsabschluss da, ein Schulabschluss da, jetzt will man durchstarten ins Leben. Inflation, Preise, Wohnungsmärkte in Ballungszentren, alle nicht erschwinglich.
Herr Nuripur, wenn Sie das alles so beschreiben, aber vor der Wahl offensichtlich als Partei nicht diese Schlussfolgerungen gezogen haben, die Ihrer Partei vielleicht zu mehr Stimmen verholfen hätten, haben Sie da möglicherweise was vernachlässigt, Sie und Ihre Partei, an Themen, an Kommunikation, an Kontaktpflege mit den gerade auch jungen Wahlberechtigten?
Natürlich müssen wir uns anschauen, was wir falsch gemacht haben. Wenn man, Sie haben es ja gerade beschrieben, wenn man in der Wählergruppe von 34% auf 10, 11 runtergeht, dann muss man sich sehr genau anschauen, was hat man da eigentlich da falsch gemacht. Stimmt. Ich glaube aber, dass das Phänomen eher nicht nur die Grünen betrifft, sondern die demokratischen Parteien an und für sich. Und wir müssen natürlich anschauen, wie man dort den Druck rausnimmt, damit diese Leute nicht in erster Linie das Gefühl haben, dass sie Protest wählen müssen.
Diese Chance haben Sie ja als Grüne Partei, als Mitglied der Regierung, als Teil der Ampelkoalition. Ist das aber vielleicht gerade ein Problem, dass die Grünen in Deutschland in der Regierung sind und deshalb bei vielen jungen Leuten als zu etabliert, als zu angepasst rüberkommen mittlerweile?
Ich glaube, dass die Koalition an und für sich jetzt nicht die Anmutung hat, irgendwie besonders cool zu sein, sondern wir machen Politik und zerreden das auf offener Bühne. Die Leute sind verunsichert, die wollen auf keinen Fall eine Regierung, die streitet, und die Regierung streitet zu viel öffentlich, und dementsprechend ist es für alle Parteien, die in der Regierung sind, zurzeit schlecht. Aber das liegt nicht an der Regierungsbeteiligung an sich, das liegt einfach an der Performance, die wir alle miteinander verbessern müssen, sonst kriegen wir das nicht hin.
Vielleicht liegt es auch an Kompromissen, die Sie machen müssen in der Regierung und die Ihnen dann bei Ihrer Wählerklientel das Genick brechen.
Es ist immer so, dass man Kompromisse macht, und ich werde sicher jetzt nicht so tun, als könnte man in eine Koalition gehen und dann einfach durchregieren. Das ist nicht der Fall. Alle werden immer Kompromisse machen. Es ist natürlich eine Frage, wie man das erklärt, und es ist natürlich eine Frage auch, wie man das nach vorne stellt, und das werden wir tun. Aber wenn Sie sagen, Sie sind in der Regierung, Sie können das dagegen tun. Ja, stimmt, beispielsweise Inflation. Wir haben die Inflation noch nicht ganz weg, aber gut runtergekriegt. Der Grund dafür ist, dass es einfach Inflationstreiber gibt, und der wichtigste sind die Energiepreise. Die sind wiederum relativ deutlich verursacht in der Gasabhängigkeit von Russland der letzten Jahrzehnte. Wir haben es mit großer Geschwindigkeit abgebaut. Dass aber das jetzt dreimal um die Ecke formuliert ist, das sieht man ja. Und dementsprechend ist es nicht so, dass man jetzt irgendwie die einen Schrauben dreht und dann kommt jetzt auf der anderen Seite was raus, diese Komplexität zu erklären.
Also das heißt, Sie sind auch ein Stück weit ratlos in der Regierung, was Sie tun? Wollen. Das liegt nicht nur daran, dass Sie etwas nicht durchsetzen können?
Falsch. Ich habe ja gerade dargestellt, dass wir was tun. Der Hauptinflationstreiber sind die Energiepreise. Wir haben die extrem runtergekriegt, weil wir zum Beispiel die Erneuerbaren massiv ausgebaut haben. Jetzt kommt jemand zu mir und sagt, der Dönerpreis ist bei 8 Euro. Ich brauche 25 Sekunden, bis ich erklärt habe, dass ich jetzt Windräder baue, damit die Dönerpreise runtergehen. Das ist nicht so einfach in Zeiten, in denen die Aufmerksamkeitsspanne manchmal nicht mal ein ganzes TikTok-Video lang ist.
Braucht die Grüne Partei dann vielleicht ein bisschen mehr Freiraum? Wären Sie vielleicht besser beraten, aus der Koalition rauszugehen, wenn Sie da doch so Schwierigkeiten haben, Ihre Themen da durchzusetzen?
Ehrlich gesagt, darum geht es jetzt, dass wir die Aufgaben lösen. Und ich glaube, das ist das, was die Leute von uns verlangen. Die wollen nicht, dass wir irgendwie taktisch überlegen, was hilft der Grünen Partei, sondern welche Lösungen bringen wir an den Start.
Sie haben aber den Eindruck, viele Leute, offensichtlich gerade auch junge Leute, dass Ihnen das nicht gelingt.
Ja, es ist richtig, und dieser Eindruck ist nicht immer richtig. Das liegt nicht daran, dass die Leute doof sind, sondern dass wir vielleicht schlecht erklären, und da müssen wir an uns selber arbeiten.
Bei keiner Wahl ist sie gleich, die Gruppe der Wahlberechtigten, denn die Zusammensetzung einer Bevölkerung verändert sich ja dauernd. Bei der jüngsten bundesweiten Wahl, die hier in Deutschland stattgefunden hat, bei der Europawahl, gab es allerdings eine Besonderheit. Bei dieser Wahl war die Gruppe der Wahlberechtigten im Durchschnitt deutlich jünger als bei früheren Malen, denn bei dieser Wahl durften zum ersten Mal auch 16- und 17-Jährige mitwählen. Wie sie gewählt haben, die jüngsten Leute, die sich in Deutschland an der Europawahl beteiligt haben, das sagt uns jetzt unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin, Torben Ostermann.
Wenn man sich anguckt, wie Menschen zwischen 16 und 24 Jahren bei der Europawahl abgestimmt haben, wird eins schon auf den ersten Blick deutlich.
Die eine Partei, die man dann auch vielleicht sein Leben lang wählt, das ist etwas, was sich bei jungen Menschen überhaupt nicht abzeichnet als ein Muster für ihre Wahlbiografie.
Sagt Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Tatsächlich haben junge Menschen dieses Mal ganz anders gewählt als noch 2019. CDU und CSU haben dazu gewonnen und führen das Ranking an. 17% haben bei der Union ihr Kreuz gemacht. Keine Partei steht besser da.
Mich freut natürlich, dass wir in der jungen Generation überproportional starke Zugewinne hatten.
Und zwar 5 Prozentpunkte, sagt Jan Redmann, CDU-Politiker aus Brandenburg und dort Spitzenkandidat für die Landtagswahl in wenigen Monaten. Auch der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, freut sich über den Erfolg seiner Partei bei den Jüngeren. Aus seiner Sicht ist vor allem bei jüngeren Menschen die Angst groß, dass der Wohlstand abnimmt. Mit allen möglichen Ängsten hat im Wahlkampf vor allem die AfD Stimmung gemacht. Mit 16% landet die Alternative für Deutschland auch in der jungen Generation auf Platz 2. Trotz der Skandale rund um den Spitzenkandidaten Maximilian Krah. Von seiner eigenen Partei im Wahlkampf versteckt und nun sogar aus der Europadelegation gewählt, präsentiert er sich in seinem TikTok-Kanal zufrieden.
Deutschland braucht eine neue Politik, es braucht eine Politik von rechts. Das werden wir in den nächsten Tagen umsetzen. Für euer Vertrauen, für eure Unterstützung, für all das, was ihr geleistet habt, auch als ich schweigen musste, an dieser Stelle mein Dank.
Für die Grünen ist das Abschneiden bei den jungen Wählern ein Desaster. Fast 2/3 der Stimmen hat die Partei verloren. Svenja Apun von der Grünen Jugend hat klare Erwartungen an ihre Partei.
Dass sie sich eben in der Bundesregierung dafür einsetzen, die materiellen Lebensbedingungen zu verbessern und Menschen damit eben auch die Zukunftsängste zu nehmen. Und das sind die Themen bezahlbarer Wohnraum, Ausbildungsvergütung, Inflation, aber eben auch ein sozial gut ausgeglichener Klimaschutz.
Und die SPD? Bleibt auf schlechtem Niveau mehr oder weniger stabil. Gerade einmal 9% der 16- bis 24-Jährigen haben ihr Kreuz bei der Kanzlerpartei gemacht. An anderer Stelle ist der Balken dafür noch größer geworden. Fast jede 3. Stimme ging an Kleinstparteien, die in Deutschland eigentlich kaum eine Rolle spielen. Nochmal Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin.
Das ist in der Größenordnung schon außergewöhnlich. Da gibt es sicher Gründe für. Wir hatten keine Sperrklausel, wir haben eine hohe Unzufriedenheit mit der Regierung und auch eine Opposition, die jetzt nicht überall für Euphorie sorgt.
Viele Experten gehen davon aus, dass das so bleiben könnte. Für die großen, etablierten Parteien alles andere als gute Nachrichten.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.